SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Jetzt steht es schwarz auf weiß. Die USA erheben Zölle in Höhe von 25% auf alle Stahl- und Aluminiumimporte. Präsident Trump hat wie angekündigt ein entsprechendes Dekret unterschrieben. Es soll am 4. März in Kraft treten. Trump erklärte, eine Ausnahme könne es möglicherweise nur für Australien geben. Aus Washington berichtet Anne Schneider.
Damit sind auch alle Sonderabkommen gekündigt, die es bislang zum Beispiel für die EU, Großbritannien und Japan gibt. Laut einem Bericht des Weißen Hauses möchte Trump mit diesen Zöllen mehr Arbeitsplätze in die USA holen. Viele Wirtschaftsexperten und US-Unternehmer befürchten allerdings Kostensteigerungen, die am Ende die Verbraucher oder Steuerzahler übernehmen müssen. Zudem wird mit Vergeltungszöllen der stahlproduzierenden Länder gerechnet. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt. Die EU hatte damals mit Vergeltungszöllen auf US-amerikanische Produkte wie Jeans, Bourbon, Whisky, Motorräder und Erdnussbutter reagiert. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für die europäische Stahlindustrie.
Tja, und auch jetzt hatten die Bundesregierung und die EU, die US-Regierung schon vor einem solchen Schritt gewarnt. Die EU hat bereits angekündigt, schnell und gezielt reagieren zu wollen. Wie das jetzt aussehen könnte, erklärt unsere Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Seit Monaten hält die EU-Kommission eine Liste bereit und relativ geheim mit Produkten, auf die man Gegenzölle erheben könnte. Sehr wahrscheinlich dürften darauf auch Kleidung, Whisky oder Motorräder stehen. Anders gesagt, Waren aus Bundesstaaten, in denen die Republikanische Partei dominiert. Weitere denkbare Instrumente wären, Patente auszusetzen oder die USA von öffentlichen Aufträgen auszuschließen. Nach Ansicht vieler Ökonomen dürfte die Spirale aus Sonderzöllen und Gegenzöllen der EU aber mehr schaden als der US-Wirtschaft. Deshalb wird Brüssel auch weiter Verhandlungen mit US-Präsident Trump anstreben, um Zölle womöglich auch wieder auszusetzen.
Trumps Bürokratiebeauftragter, der Tech-Milliardär Elon Musk, will zusammen mit anderen Investoren die Kontrolle über den Chat-GPT-Erfinder OpenAI übernehmen. Das Wall Street Journal schreibt, dass sie dem Verwaltungsrat von OpenAI dafür fast 100 Milliarden Dollar bieten. OpenAI-Chef Altman hat schon in einem Posting reagiert und geschrieben: Nein, danke. Wir schauen in den Nahen Osten. Israel hat seine Truppen im Gazastreifen nach eigenen Angaben in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das Gebiet werde außerdem mit zusätzlichen Kräften erheblich verstärkt, hieß es. Hintergrund ist, dass die Terrorgruppe Hamas die vereinbarte Freilassung weiterer israelischer Geiseln aussetzen will. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Ein Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas erklärte, die Freilassung der Geiseln werde bis auf Weiteres ausgesetzt. Er sagte, Israel habe das Abkommen über eine Waffenruhe zuletzt immer wieder verletzt. Tatsächlich hatte nicht nur Israel, sondern auch die Hamas immer wieder Teile der Vereinbarung verzögert. Dennoch waren in den letzten Wochen 21 Geiseln und hunderte palästinensische Gefangene freigekommen. Israels Armee hatte sich aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen. Für diesen Samstag war die Freilassung weiterer Geiseln, die beim Terrorüberfall des 7. Oktober verschleppt worden waren, im Tausch gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen und Lagern geplant. Die weitere Zukunft des Abkommens ist nun offen. Die Waffenruhe im Gazastreifen sollte noch bis Anfang März dauern. In der Zeit sollte über einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freigabe der restlichen Geiseln verhandelt werden. Teile der israelischen Regierung fordern jedoch eine Fortsetzung des Krieges bis zur Zerschlagung der Hamas.
Nach dem schweren Busunglück in Guatemala ist die Zahl der Toten auf mindestens 55 gestiegen. Weitere Menschen seien schwer verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. In Guatemala-Stadt war gestern ein Reisebus dutzende Meter tief von einer Brücke gestürzt. Er war laut Behörden bei einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen von der Brücke geschoben worden. Der Präsident des mittelamerikanischen Landes Arevalo ordnete eine Staatstrauer an. Und wir bleiben in Lateinamerika. In Chile müssen rund 860.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Behörden haben sie aufgerufen, sich vor heftigen Waldbränden in Sicherheit zu bringen. Unsere Korrespondentin Anne Herberg berichtet über die Lage vor Ort.
Behörden bestätigten den Tod einer 84-jährigen Frau, die versucht hatte, in ihr Haus zurückzukehren. Temperaturen von über 40 Grad Celsius an diesem Wochenende haben die Waldbrände in der Region südlich der Hauptstadt Santiago verstärkt. Dazu kamen starke Winde und Trockenheit. Behördenangaben zufolge haben die Waldbrände in Chile bereits mehr als 33.000 Hektar verwüstet. Der chilenische Präsident Gabriel Boric, der am Samstag eine Ausgangssperre in den betroffenen Regionen angeordnet hat, sagte, dass einige Brände vorsätzlich gelegt worden seien. Und forderte eine Untersuchung. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende bereits 5 Personen in diesem Zusammenhang verhaftet. Im vergangenen Jahr kamen bei Waldbränden in der Region Valparaíso Dutzende von Menschen ums Leben und über 1.000 Häuser wurden zerstört.
Abtreibungen vor der 12. Schwangerschaftswoche werden in Deutschland vorerst nicht legalisiert. Der Rechtsausschuss des Bundestages hat entschieden, den Gesetzentwurf vor der Wahl nicht zur Abstimmung ins Plenum zu bringen. Dafür wäre eine Sondersitzung des Ausschusses nötig gewesen. Für die gab es aber unter anderem wegen des Widerstands von Union und FDP keine Mehrheit. Und SPD und Grüne wollten es nicht riskieren, dass das Gesetz mit Stimmen der AfD durchkommen könnte. In der italienischen Stadt Florenz sind jetzt Schlüsselkästen für Ferienwohnungen verboten. Diese Keyboxes werden genutzt, um das Ein- und Auschecken flexibler zu machen. Florenz kämpft aber mit Massentourismus und akuter Wohnungsnot. Weil die Wohnungen als Ferienwohnungen viel mehr Geld bringen, gibt es kaum noch Wohnraum für die Einwohner. Das Schlüsselkästenverbot tritt sofort in Kraft. Wer so einen Kasten an der Wohnungstür hängen hat und ihn in den kommenden 10 Tagen nicht abnimmt, muss 400 Euro Strafe zahlen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es oft trist, besonders auf der Ostalb besteht am Morgen auch noch Glättegefahr durch Eisregen. Am meisten Sonne gibt's über den Tag in einem Streifen von der Westpfalz bis Rheinhessen hin zum Hunsrück. Südlich und nördlich davon ist es eher wolkig, aber meist trocken. Im Südosten Baden-Württembergs regnet es bei dichten Wolken. Die Temperaturen erreichen 2 Grad in Adenau und bis zu 10 Grad in Esslingen am Neckar.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es sind nicht mal mehr 2 Wochen bis zur Bundestagswahl. In jedem Wahlkreis gibt es Kandidaten, die wollen da rein in den Bundestag. Wir sehen das natürlich alles in der Regionalzeitung, auf Plakaten. Wir sehen sie auch an Ständen auf dem Marktplatz. Rechtzeitig vor der Wahl haben wir 2 dieser Kandidaten begleitet. Eine im Osten, einen im Westen. Eine Reportage von Uwe Jahn.
2 Kandidaten für den Bundestag, die es nicht leicht haben. Eine davon, Linda Weiß. Gerade hantiert sie vor einem Teeladen mit einem grünen Schirm herum. An einem grauen Wintervormittag in Oranienburg, nördlich von Berlin.
Wir haben hier die Ansprechbar. Das ist ein Lastenrad mit einem grünen Aufbau. Und da stecken wir jetzt ein Schirmchen rein. Und wir verteilen gleich Flyer in der Einkaufsstraße in Oranienburg.
Das macht Linda Weiß, Direktkandidatin der Grünen für den Bundestag, mit ihren Helfern aus der Ortsgruppe gerade ziemlich oft. Manchmal auch früh morgens für die Pendler am Bahnhof, die nach Berlin zur Arbeit wollen. Es ist kein Limo-Wetter und die meisten Passanten wollen schnell weiter. Manche murmeln scheiß Grüne. Linda Weiß geht besonders auf junge Leute zu.
Willst du schon wählen am 23?
Ja, ich will aber die Linken.
Das ist auch in Ordnung. Ciao.
Linda Weiß kandidiert im Wahlkreis Oberhavel-Havelland 2 im sogenannten Speckgürtel von Berlin. Sie ist 41 Jahre alt, stammt aus dem sächsischen Pirna und hat 2 Kinder. Gegen die Kälte im Straßenwahlkampf trägt sie Wintermantel, Strickmütze und Handschuhe. Zwischendurch wärmt sie sich in der Geschäftsstelle auf.
Ich mache halt gerne Wahlkampf, das muss ich echt sagen. Ich bin gerne unterwegs, ich höre mir gerne an, was die Sorgen sind und ich trage es gerne weiter. Und zum anderen möchte ich den Menschen zeigen, ey, ich bin ganz normal wie ihr und wir Grüne sind einfach auch sympathisch und nahbar.
Wenigstens manchmal ergeben sich auch längere Gespräche. Der Grund für Linda Weiß, in die Politik zu gehen? Bildung. Sie will ein Investitionsprogramm für Kitas und Schulen, weil es dort um die Zukunft des Landes geht. Der Wahlkampf im Winter, eine Herausforderung.
Plakate aufhängen zum Beispiel war ein Riesenakt, weil man kriegt ganz schön kalte Hände, wenn man an der Laterne die Kabelbinder zusammenfriemelt. Deswegen haben wir eine Fädelparty gemacht. Wir haben uns getroffen und haben gemeinsam schon mal Kabelbinder in die Plakate eingefädelt bei Musik und Getränken und haben das sozusagen ein Event fürs Team draus gemacht.
Szenenwechsel von Ost nach West, von der Kreisstadt Oranienburg in die Großstadt Hannover, von den Grünen zur CDU, von Linda Weiß zu Fabian Becker.
Ja, schönen guten Tag. Wir sind hier in der Nähe vom Kröpke im Herzen von Hannover und versuchen mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen über die Themen, die sie interessieren. Gehen wir doch mal rein.
In so eine Art Ladenlokal, Indoor-Wahlkampf. Da diskutiert eine Runde aus der Ortsgruppe, dass Parteichef Friedrich Merz neulich im Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen von der AfD in Kauf genommen hat.
Was machen wir mit dieser Emotion, die das auch ausgelöst hat?
Ich habe Angst, dass die Brandmauer fällt.
Die AfD sieht ja uns übrigens, die CDU, als Feind sozusagen an. Das darf man nicht mal verkennen.
Fabian Becker hört zu. Der 30-Jährige ist Arzt und das Gesicht der CDU im Wahlkreis Hannover 2.
Ich bin als Bürger dieses Landes und als Arzt frustriert und enttäuscht von der Politik. Und letztlich hat die Krankenhausreform, die Herr Lauterbach jetzt durchgedrückt hat, das letzte Argument gegeben, dass ich in die Politik will.
Dabei ist nicht sicher, ob er es mit einem Direktmandat in den Bundestag schafft. Er hat einen prominenten Gegenkandidaten von der SPD, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der sich allerdings vor Ort kaum blicken lässt, erzählt Becker. Was er im Wahlkampf am meisten zu hören bekommt?
Das Hauptthema, was ich höre, ist tatsächlich eine generelle Frustration über die Politik. Man traut vielen Parteien, meiner eingeschlossen, aber auch anderen Parteien, gerade in der Mitte, nicht mehr zu, die Probleme zu lösen.
Dagegen stehen Becker und sein Optimismus. Der Mann ist Notfallmediziner und lässt sich so schnell nicht runterziehen. Er ist gerade erst 30. Sein Listenplatz ist nicht besonders aussichtsreich. Hannover für die CDU ein schwieriges Pflaster. Bei Linda Weiß sieht es so ähnlich aus. Aber bis zur Wahl heißt es für beide weitermachen. Ganz gleich, was die Leute sagen und wie trist das Winterwetter auch sein mag.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bevor gewählt wird, debattieren die Abgeordneten im Bundestag heute nochmal unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes in der voraussichtlich letzten Plenarsitzung in dieser Wahlperiode. In der einzigen geplanten Debatte soll es um die Situation in Deutschland gehen. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas fühlt sich da in der Zeit zurückversetzt.
Ein bisschen fühlt sich das heute in Berlin an wie der letzte Schultag vor den großen Ferien. Die 212. Sitzung des Deutschen Bundestags wird nämlich die wohl letzte in dieser Legislaturperiode sein. Umso profaner erscheint der Titel der vorgesehenen Debatte: zur Situation in Deutschland. Aber das war am letzten Schultag vor den Ferien ja meistens auch nicht anders. Da wurde dann noch ein bisschen gemalt, Filme geschaut und dann gab's irgendwann endlich Zeugnisse. Beim letzten Punkt könnte es im Bundestag aber tatsächlich nochmal spannend werden, denn wirklich gute Noten werden sich Regierung und Opposition zum Abschied eher nicht geben. Stattdessen könnte es heute fiese Bemerkungen hageln, wie damals in so manchem Zeugnis. Als stets bemüht möchte wohl selbst Bundeskanzler Olaf Scholz nicht in die Geschichte eingehen. Und ein Friedrich Merz will sicher auch nicht lesen, hat sich oft zu Wort gemeldet, könnte den Unterricht aber gern konstruktiver begleiten. Doch das wirklich Schlimme an diesem letzten Schultag im Bundestag heute ist, danach geht's für die Abgeordneten nicht in die Ferien, sondern in den Wahlkampf. Und für viele in eine ungewisse Zukunft. Versetzung in den neuen Bundestag ungewiss.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Gewerkschaft Verdi ruft im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg auch heute wieder zu Warnstreiks auf. Auswirkungen werden unter anderem in Tübingen und Heilbronn erwartet. Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion mit einem Überblick.
In Heilbronn wird in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes gestreikt, auch in der Arbeitsagentur, bei den Stadtwerken mit Verkehrsbetrieben, in den SLK-Kliniken und in der Kreissparkasse Heilbronn. Beschäftigte wollen am Vormittag demonstrieren und auf dem Kilianplatz eine Kundgebung abhalten. Auch in Calw und im Landkreis Freudenstadt wird gestreikt. In Tübingen wird neben der Verwaltung auch in Kitas nicht gearbeitet und in der Musikschule. Verdi hat für die ganze Woche Aktionen in verschiedenen Städten geplant, um die Forderungen in der Tarifrunde durchzusetzen. Es geht unter anderem um 8% mehr Lohn und höhere Zuschläge für besonders belastende Arbeit.
In Stuttgart beginnt heute mit der Didakta, die nach Angaben der Veranstalter größte Bildungsmesse Europas. Bis Samstag werden in den Messehallen mehrere 10.000 Besucher erwartet. Auch die in Teilen rechtsextremistische AfD ist mit einem Stand vertreten, was für Proteste sorgt. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Leitthema der Bildungsmesse ist Demokratiebildung an den Schulen. Auch die Frage, welche Auswirkungen Digitalisierung und künstliche Intelligenz auf Schüler und Lehrkräfte haben, wird in Fachforen diskutiert. Unter den mehr als 700 Ausstellern sind erstmals politische Parteien. Gegen die Teilnahme der AfD gab es bereits im Vorfeld Proteste von Lehrer- und Bildungsverbänden sowie Schüler- und Elternvertretern. Auch christliche Hilfsorganisationen und der Zentralrat der Juden kritisierten, dass sich eine in Teilen rechtsextremistische Partei auf der Didakta präsentiert. Ein Bündnis von Verlagen, Verbänden und Bildungsinitiativen hat weitere tägliche Protestaktionen angekündigt.
Auch in Nürnberg startet heute eine wichtige Messe, nämlich die Biofach. Sie gilt als Weltleitmesse für ökologische Produkte. Mehr Bio in Restaurants, aber vor allem auch in Kantinen, in Schulen und Kindergärten, das ist das Ziel der Biobranche. Mehr als 2500 Aussteller aus 94 Ländern präsentieren auf der Biofach ihre Produkte. Aus Nürnberg berichtet Karin Göckel.
Im Trend liegen weiterhin Produkte für die vegane Ernährung. Fleischersatz wird dabei immer häufiger nicht nur aus Soja, sondern auch aus Pilzen hergestellt. Auch das Angebot an veganen Convenience-Produkten nimmt zu, sei es das würzige Nudelfertiggericht oder die vegane Pizza. Ein weiterer Trend sind hochwertige Getränke, ob als Smoothie aus Bio-Obst und Gemüse oder als flüssige Nahrungsergänzung. Der Branchenverband Bund Ökologischen Lebensmittelwirtschaft rechnet mit einem deutlichen Umsatzplus. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland dürfte mit dem Wachstum im Handel nicht Schritt halten. Vom selbst gesteckten Ziel, nämlich 30% Bioanbau bis 2030, sei man noch weit entfernt, heißt es.
Beim KI-Gipfel in Paris haben die europäische und die französische KI-Branche Investitionszusagen in Milliardenhöhe erhalten. Heute am zweiten Gipfeltag sollen internationale Vertreter aus Politik und Wirtschaft darüber diskutieren, welchen globalen Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz es geben soll und wie sich die EU dabei aufstellt. Dazu werden unter anderem US-Vizepräsident J.D. Vance, der Künstler Pharrell Williams und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet. Aus Paris Caroline Düller.
Emmanuel Macron sieht sich einmal mehr an der Spitze der Bewegung, nämlich wenn es um die Förderung europäischer KI-Technologien geht. Und als Antreiber für eine europäische Strategie, um gegenüber den großen Playern wie den USA oder China konkurrenzfähig zu bleiben. Das will Macron mit einer so wörtlich Strategie à la Notre Dame erreichen, soll heißen mit einem klaren, ambitionierten Zeitplan und vereinfachten Regeln. Das beziehe sich vor allem auf den Bau von Rechenzentren oder Genehmigungen für neue Tech-Produkte, sagte Macron im Grand Palais. Macron kündigte an, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am zweiten Gipfeltag die europäische KI-Strategie präsentieren werde. Die solle europäische KI-Entwicklungen schneller voranbringen, durch Investitionen in Rechenkapazität, einen vertieften Binnenmarkt und vor allem durch vereinfachte Regeln.
Fake News, Populismus, Missbrauch. Das Internet kann besonders für Kinder und Jugendliche ein gefährlicher Ort sein. Der heutige Aktionstag Safer Internet Day will weltweit mit vielen Events und Kampagnen mehr Sicherheit ins Netz bringen, auch im Südwesten. Martina Senghas berichtet.
Im Karl-Benz-Gymnasium in Ladenburg präsentieren Medienscouts den Schülerinnen und Schülern beispielsweise gefälschte Videos. Dadurch kommen die Experten mit den Jugendlichen ins Gespräch über Fake News und Extremismus im Netz. Und die Stadt Mannheim lädt zum Medienelternabend ins Stadthaus ein. In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative ClickSafe organisiert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.